Wir haben schon viel über Sünde gehört und ich werde über Sünde noch mehr reden, aber diesmal werde ich über das Ringen mit der Sünde sprechen. Haben wir jemals einen Kampfsport betrieben? Haben wir als Kinder beim Spielen mal so getan oder im Rahmen des Sportunterrichts in der Schule einen Kurs belegt, wo zum Beispiel Boxen oder Ringen angeboten wurde? Diejenigen von Ihnen mit Geschwistern haben wahrscheinlich schon in jüngeren Jahren mit dem Ringen angefangen und tun dies möglicherweise heute noch. Jene von Ihnen, die Eltern sind, haben höchstwahrscheinlich mit ihren Kindern gerungen. Mache ich jeden Tag mit meinen. Es beginnt zunächst spielerisch und macht Spaß. Dann wird es etwas ernster und härter, bis es jemand gar nicht mehr so lustig findet und sich dazu entscheidet, aufzugeben. Das hat schon oft, oder ist schon oft mit mein Vater und ich das passiert, bis er endlich aufgegeben hat. Ja, Boxen und Ringen sind zwei unterschiedliche Arten von Kampfsport. Beim Boxen kann man seinen Gegner nur mit Schlägen treffen, während man beim Ringen den Gegner mit dem kompletten Körper bekämpfen kann. Boxen ist eine Kampfsportart, bei der zwei Menschen sich gegenseitig in Kraft, Geschwindigkeit und Ausdauer messen. Die Technik besteht aus Blocken, Beinarbeit und verschiedenen Arten von Schlägen. In der Regel sind Boxkämpfe relativ kurz. Das Ringen dagegen ist ein Kampfsport, der Klammergriffe, Würfe, Hebelgriffe und Takedowns den Gegner mit beiden Schultern am Boxen fixieren beeinhaltet. Es gehört auch eine spezielle Bodenkampftechnik dazu. Es ist ein körperlicher Wettkampf zwischen zwei oder mehr Konkurrenten, die sich gegenseitig bekämpfen, um dem anderen gegenüber eine überlegene Position zu gewinnen und diese zu verteidigen. Dies sind länger andauernde Auseinandersetzungen. Ich billige hier keineswegs das Kämpfen. Was ich aber tue, ist, diese Analogie zu nehmen und sie auf unser geistliches Leben anzuwenden, da wir alle hier tagtäglich kämpfen oder besser gesagt ständig mit der Sünde ringen. Wenn man Boxen und Ringen vergleicht, dann ist das Ringen weitaus anstrengender, da sie ihren ganzen Körper zum Einsatz bringen, wenn sie, sagen wir mal, am Boden fixiert sind und sie alle ihre Kraft aufbringen müssen, um den Kampf nicht zu verlieren. In einem geistlichen Sinne ist es richtig, dass wir, wie in einem Boxkampf, auch Schläge von links und rechts einstecken müssen, wenn wir von Prüfungen von links und rechts getroffen werden. Und das ist auch täglich. Aber es sind die Ausdauer und die Geduld, diese Prüfungen zu überwinden, welche die Herausforderungen ausmachen. Besonders wenn die Prüfungen sich über einen langen Zeitraum ziehen, zum Beispiel die Krankheit, die Paulus plagte. Wir alle kämpfen mit der Sünde. Römer Kapitel 3 und Vers 23. Fangen wir an. Römer Kapitel 3 und Vers 23. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Dann auch Galater in Vers 3, oder Kapitel 3 in Vers 22. Galater Kapitel 3 in Vers 22. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die glauben. Paulus erkennte das in Römer Kapitel 7, in Verses 18 bis 20. Römer Kapitel 7 und Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ist immer da. Hatte immer jeden Tag mit Sünde gekämpft. Es war für ein ständiger Kampf und es belastete ihn sehr. Vers 24. Römer Kapitel 7, Vers 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Liebe? Aber gab er sich der Entmutigung und der Hoffnungslosigkeit hin, indem er dachte, er wäre niemals fähig, die Sünde zu überwinden? Nein, natürlich nicht. Denn er wusste, dass er das alles aus einem bestimmten Grund durchmachen musste. Ihm war es klar, dass er überwinden musste. Um vollkommen zu werden, muss man durch Prüfungen gehen. Wie sonst würde man jemals aus seinen Fehlern lernen. Die Prüfungen, die er durchmachte, verliehen ihm Kraft. Und er erkannte, dass er mit Gottes Hilfe überwinden würde. Als Mensch allein würde er das nicht schaffen, denn die irdische Existenz eines Menschen ist nur vorübergehend. Und dann weiter in Vers 25. Wie hat er denn reagiert? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Hier verdeutlicht er einen Unterschied zwischen unserer sündhaften und unserer geistlichen Natur. Und was ist unser Potenzial? Teil der Gottfamilie zu sein und ein unsterbliches Gottwesen zu werden. Wir werden ihm gleich sein und alle Dinge erben. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Vers 1. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an den göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Zuvor vergleicht Paulus unsere sündhafte Natur, unser Fleisch, mit einem Sklaven. Schauen wir an, Römer Kapitel 7 und Vers 14. Römer Kapitel 7 und Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Ja, wie ein Sklave seinem Herrn gehorcht, so gehorcht unser Fleisch, unsere fleischliche Natur in gewisser Weise der Sünde. Da wir jedoch jede Zeit Zutritt zu Gott und Jesus Christus haben, können uns, wenn uns ein Fehler unterläuft, unsere Sünden durch die Gnade Gottes vergeben werden, wenn wir darum bitten. Es geschieht nicht automatisch. Solange wir als Menschen auf dieser Erde leben, werden wir weiterhin mit unseren fleischlichen Begierden kämpfen und unsere sündhafte Natur wird in uns bleiben. Die gute Nachricht ist, dass wir aus dieser Welt herausgerufen wurden, um aus der Sünde herauszukommen und sie schließlich vollends zu beseitigen. Aber es gibt nur einen Weg, wie das geschehen kann, in Römer Kapitel 6 und Vers 1. Römer Kapitel 6, fangen wir in Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, Vers 6, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Vers 10, denn was er gestorben ist, das ist er, der Sünde gestorben ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Aber zuerst wollen wir nach dieser Vollkommenheit streben. Richtig? Wir sind noch nicht perfekt. In der Zwischenzeit ringen wir, indem wir das christliche Leben führen, indem wir Sklaven der Sünde sind. Weiter in Vers 15. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wenn er euch zu Knechten macht, um ihm zum Gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei denn Sünde, der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Unrechtigkeit zu immer neuer Unrechtigkeit, so gebt nur eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Vers 20. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende desselben ist der Tod. Nun aber, Vers 22, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es gibt immer eine helle Seite. Es gibt immer Hoffnung. Weil wir wissen, was Gott uns verspricht. Und deshalb müssen wir weitermachen und dürfen nicht aufgeben. Wir müssen daran glauben. Nun kennen wir viele Beispiele in der Bibel, die kurz davor standen, aufzugeben. Und diese Beispiele hier sind da zu unserem Nutzen. Einige haben leider aufgegeben. Und vielleicht stand Paulus mehrmals davor, aufzugeben. Aber er tat es nicht. Er, einer der größten Apostel, hielt sich sogar für den schlimmsten Sündern von allen. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünde selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Dann Vers 16. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Indem er sein Leben und alles, was er durchgemacht hat, mit uns teilt, gibt er uns gewissermaßen den Schlüssel zum Sieg. Er erklärt uns die Kämpfe, die wir alle führen, und dass sie real sind, anhand dessen, was er selbst durchgemacht hat. Er verstand dies, genauso wie Christus versteht, was wir alle durchmachen, weil er das alles selbst durchgemacht hat. Und deswegen hatte Paulus Hoffnung durch Christus, wie wir in Römer Kapitel 7, Vers 25 gelesen haben. Und wir teilen dieselbe Hoffnung in Hebräer Kapitel 4 und Vers 15. Hebräer Kapitel 4 und Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er ist auch der Schlüssel zu unserem Sieg über die Sünde. Wir ringen mit Satan und wir dürfen ihn nicht gewinnen lassen. Wir wissen, dass er der Herrscher dieser Welt ist, wie es in Johannes Kapitel 12, Vers 31 heißt. Und wir führen einen ständigen Kampf. lesen wir in Epheser Kapitel 2, Vers 2 und 3. Wie ich schon gesagt habe, einen ständigen Kampf. Hört nicht auf. Epheser Kapitel 2 und Vers 2, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Und dann auch weiter in Epheser Kapitel 6, in Vers 11 und 12. Epheser Kapitel 6 und Vers 11. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wenn wir unseren Fokus auf Christus legen, auf das Überwinden der Sünde, dann sollten wir in der Lage sein, Satan zu besiegen und werden dafür belohnt werden. Matthäus Kapitel 16, Vers 24 bis 27. Matthäus Kapitel 16, angefangen Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seine Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Nahen wir uns Gott, dann wird er sich uns nahen. Jakobus Kapitel 4, Vers 7 und 8. Jakobus Kapitel 4, Vers 7. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wir sollten das Versprechen, das Gott uns gab, nicht vergessen. 1. Korinther, Kapitel 10 und Vers 13. Eine sehr berühmte Stelle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Verstehen Sie, was ich jetzt gerade gelesen habe? Muss ich es nochmal lesen? Ja, ich lese es nochmal. Es ist sehr wichtig, aber auch sehr wichtig, das zu vergessen. Bisher hat euch nur menschliche Versuchen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Auch wenn wir durch Prüfungen gehen, die unsere Kräfte übersteigen, Gott hält immer einen Ausweg für uns bereit. 2. Korinther Kapitel 1, Verses 8 bis 10. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 8. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. David rang sein ganzes Leben mit der Sünde. Und doch war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 13 und Vers 22. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 22. Da lesen wir: Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte. Wie wir in 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 14 lesen: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Nun die Frage: Wie konnte er noch immer ein Mann nach dem Herzen Gottes sein, wo er doch solche schreckliche Sünden begangen hatte, einschließlich Ehebruch und Mord? Wie kann das sein? Sein Leben war angefüllt mit Erfolgen und Versagen. Aber der große Unterschied, was ihn vom Rest abhob, das war seine Gesinnung. Als er begriff, dass das, was er getan hatte, falsch war, war er bereit, sich zu ändern. Er hatte ein tiefes Verlangen danach, Gottes Willen zu tun, alles zu tun, was Gott von ihm erwartete. Er hatte vollkommenes Vertrauen in Gott. Psalm, Kapitel 37, Verse 3 bis 5. Psalm, Kapitel 37, und Vers 3. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Er hatte den absoluten Glauben an Gott und war sich bewusst, dass Gott die Kontrolle über sein Leben hatte, was sich bereits während seines Kampfes mit Goliath zeigte. Und wir haben gesehen, dass Gott Gefallen an Davids Glauben hatte und dass er ihn im Gegenzug für seine Treue belohnte. Er liebte auch das Gesetz Gottes und macht dies durch das Buch der Psalmen deutlich, indem er wiederholt erwähnte, wie sehr er Gottes vollkommenes Wort liebte. Weiter in Psalm 119, Verses 47 und 48. Psalm 119, Kapitel 47, Vers 47. Ich habe Freude an deinen Geboten. Sie sind mir sehr lieb und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und rede von deinen Weisungen. Er las Gottes Wort nicht nur, er dachte auch täglich darüber nach und wandelte es in seinem Leben an. so wie wir es auch tun sollten. Vers 2 und 3, selber Kapitel. 119, Vers 2 und 3. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ich von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Obwohl er noch immer Höhen und Tiefen durchlebte, noch immer mit der Sünde kämpfte, so hat ihn das nicht dazu gebracht, aufzugeben. Selbst in seinen dunkelsten Zeiten der Angst und Verzweiflung hörte er niemals auf, Gott für alles, was er hatte, zu danken. Das hier war eine großartige Charaktereigenschaft, die er hatte. Psalm Kapitel 107, Verses 8 und 9. Psalm Kapitel 107, Vers 8. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sädigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Und dann auch weiter in 1. Chronik, Kapitel 16 und Vers 34. 1. Chronik, Kapitel 16 und Vers 34. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Er wusste um Gottes Barmherzigkeit und war sehr dankbar dafür, da David in der Lage war, wahrhaft zu bereuen, nachdem er gesündigt hatte, einschließlich seine Sünde mit Bathsheba, die dann zu Lüge und Mord führte. In 2. Samuel Kapitel 12, in Vers 23 bekannte er Gott seine Sünde und flehte um Reue. Und weil er dies tat, verschonte Gott sein Leben. Dennoch wurde er dafür bestraft, denn sein Erstgeborener würde sterben. Unsere Sünden zu bekennen und um Vergebung zu bitten, ist nur der erste Schritt, da wir auch um Reue bitten müssen. David tat dies, und das ist auch ein Beispiel für uns im Psalm Kapitel 51, Verses 1 bis 6. Psalm Kapitel 51, angefangen Vers 1, ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathsheba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Und dann weiter mit Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David bewies seinen Glauben und seine Hingabe, indem er Gott vollständig nachfolgte, auch wenn sein Glaube viele Male geprüft wurde. Aber wenn er sündigte, dann suchte und fand er Vergebung, weil er Gottes Gesetz liebte und danach trachtete, es genau zu befolgen. Und er gab niemals auf. Und genau deswegen war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Noch ein Beispiel ist Jakob. Auch Jakobs Leben war ein Leben niemals endender Kämpfe. Er war ein Mann voller Ängste und Sorgen. Wir wissen, dass aus der Begebenheit mit seinem Bruder Esau, als Jakob an Esaus Stelle aufgrund einer Täuschung gesegnet wurde und aus Angst um sein Leben vor seinem Bruder floh. Dann trifft Jakob auf Rahel, aber um sie heiraten zu können, muss er 7 Jahre für ihren Vater labern, arbeiten. Diese aber betrügt ihn, damit er weitere 7 Jahre für ihn arbeiten muss. Alles für eine Frau. Aber ist ein Beispiel. Okay. Schließlich flieht er vor Laban, nur um dann auf seinen Bruder Esau zu treffen, der auf der Suche nach ihm war. An diesem Punkt war er sehr verzweifelt und hatte Angst um sein Leben. Er nahm etwas Bestechungsgeld, dazu viele Geschenke und ging Esau über den Fluss Jabbok entgegen, gemeinsam mit seinen Frauen und seinen Kindern und der Hoffnung, seinen Bruder milde zu stimmen. Völlig erschöpft, allein und machtlos steht der dem sicheren Tod gegenüber. Lesen wir in 1. Mose, Kapitel 32, Vers 25 bis 33. Erste Mose, Kapitel 32, angefangen Vers 25. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermöchte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel. Dann sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seine Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Ja, dies ist eine bemerkenswerte Lektion, da Jakob viele Prüfungen durchgemacht hat. Er hat selbst andere betrogen. Er ging durch Ermutigung, Mangel an Glauben und Depression viele der Prüfungen, denen auch wir uns stellen müssen. Und oftmals bewerten wir diese Anzeichen als Versagen oder Mangel an Glauben. Wir können uns geistlich darin erkennen und damit vertraut fühlen, was Jakob durchmachte, als er mit Christus gerungen hat. Ringen wir von Zeit zu Zeit mit Christus? Bestandteile dieses Kampfes sind Angst, Einsamkeit, Verletzbarkeit, Ohnmacht und erschöpfende, unbarmherzige Schmerz. Aber hat er aufgegeben? Wenn wir all dies durchmachen, geben wir auf. Die gleichen Arten der Ermutigungen und Ängste sehen wir am Beispiel von Paulus und dem, was er durchlebte. In 2. Korinther, Kapitel 7, in Vers 5 und 6. Dann fangen wir an. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 5. Denn als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern von allen Seiten waren wir bedrängt, von außen mit Streit von innen mit Furcht. In Vers 6, aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Nicht allein, aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei euch getröstet worden war. Er berichtete uns von eurem Verlangen, eurem Weinen, eurem Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr freute. Vers 8, denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat. Vers 9, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Vers 10. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zu Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Vers 11. Siehe, eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen, welches Mühen hat das in euch gewirkt, dazu Verteidigungen, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in diese Sachen. Wie wir erkennen können, ist Gott immer da. Und wenn wir ihm gestatten, uns zu helfen, dann wird er sich unsere Prüfungen und Ängste annehmen. Jakob stellt sich am Ende seine Probleme, seine Versagen, seine Schwächen und seine Sünden und tritt Gott gegenüber. Er rang die ganze Nacht hindurch mit Gott. Es war gelinde gesagt äußerst erschöpfend und endete für ihn mit einer körperlichen Behinderung. Erst nachdem er kämpfte und obsiegte, nachdem er nicht aufgab und begriff, dass Jakob ohne Christus nicht bestehen könnte, erst dann erhielt er von Gott die Segnungen in 1. Mose Kapitel 32, Vers 30. Die Lektion hier lautet, dass uns kein einfaches Leben bestimmt ist. Und es zeigt uns, wie sehr wir Gott in unserem Leben brauchen. Und dass wir ohne ihn nicht überwinden können. Und genauso, wie wir mit der Sünde ringen, so ringen wir auch mit Gott, wenn wir es auf uns nehmen, mit ihm und seinem Willen für unser Leben zu ringen. Wir haben einer lebenslangen Verpflichtung zugestimmt. Es ist nicht eine Minute, fünf Minuten, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, fünf Jahre, ganzen Leben lang. Ungeachtet unserer Prüfungen und Bedrängnisse im Leben, unsere Anstrengungen werden von Gott nicht ignoriert und seine Segnungen werden unseren Kämpfen mit Sicherheit nachfolgen. Denn wahres Wachstum beinhaltet Kampf und Leid. So dann, wie überwinden wir die Sünde? Jeden Tag haben wir Sünde. Wie überwinden wir die? In unserem Leben werden wir niemals vollkommen über die Sünde siegen. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber genau deswegen arbeiten wir daran, machen weiter und streben nach dem Ziel der Vollkommenheit. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann Vers 7, wir sind zurück, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Mit Gottes Hilfe können wir die Sünde schrittweise überwinden und mehr wie Christus werden, um schließlich selbst zu Gottwesen zu werden. Der Heilige Geist, den Gott uns bei unserer Taufe gegeben hat, hilft uns dabei und ist tatsächlich der einzige Weg, auf dem wir ewiges Leben erlangen können. Wenn der Heilige Geist nicht in uns wohnt, dann haben wir auch keinen Anteil an Christus. Diejenigen unter uns, die gezeugte Kinder Gottes sind, wurde der Heilige Geist gegeben, damit wir in unserem geistlichen, christlichen Leben siegreich sein können. Wir müssen im Geist wandeln, nicht im Fleisch. Wir haben den Heiligen Geist in uns und wir müssen ihn anwenden. Wir müssen den Gegensatz zwischen den Werken des Fleisches und der Frucht des Geistes begreifen. Galater, Kapitel 5, Vers 16. Galater, Kapitel 5, Vers 16. Fangen wir an. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zweitracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Der Heilige Geist wird uns helfen, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Zugegeben, wir werden Fehler machen und wieder Fehler machen und mehr Fehler machen, immer Fehler machen. Hoffentlich nicht bis zum Ende, aber unsere Reife wird mit der Zeit zunehmen, wenn wir aus unseren Fehlern lernen. Und das müssen wir machen, wir müssen lernen, weitergehen. In 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 19 lesen wir, dass wir den Geist nicht dämpfen dürfen, sondern uns vielmehr vom Geist erfüllen lassen müssen, wie es in Epheser Kapitel 5, Vers 18 heißt. Wie aber werden wir vom Heiligen Geist erfüllt? Wenn die Sünde uns daran hindert, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden und ihn somit dämpft, dann ist es der Gehorsam Gott gegenüber, der uns damit erfüllt, ebenso wie auch im Gebet darum zu bitten. Kolosser Kapitel 3 und Vers 16 und 17. Kolosser Kapitel 3 und in Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in alle Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Vers 17, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Gott hat uns durch sein Wort die Werkzeuge gegeben, die wir benötigen, um gehorsam zu sein. Dies ist unsere Gebrauchsanweisung, wie man ein gottgefälliges Leben führt. Lesen wir 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 und 17. 2. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 16. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zu Lehre, zur Rechtsweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und dann weiter mit Vers 14. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Die Bibel ist das Wort Gottes. Epheser Kapitel 6 und Vers 17 lesen wir: Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Welchen Zweck hat ein Helm? Der Helm ist da, um den Kopf zu schützen. In diesem Fall ist der Helm dazu da, um unseren Verstand zu schützen und stark zu halten. Was wir tun, was wir sagen, was wir denken, all das entspringt dem Verstand. Und ohne die Kraft des Heiligen Geistes, der uns hilft, uns beschützt und uns stärkt, gibt es keine Hoffnung. Denn in 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 8 lesen wir, oder wird uns gesagt, dass wir den Panzer des Glaubens und der Liebe anlegen sollen und den Helm der Hoffnung auf das Heil. Gottes Wort, die Bibel, lehrt uns auch, was wir glauben sollen. Es lehrt uns die Beispiele derer, die die richtigen Wege gewählt haben. Aber auch die Beispiele derer, die sich entschieden haben, die falschen Wege zu gehen. Am Ende haben wir alle unsere eigene Wahl zu treffen. Entweder glauben wir oder wir tun es nicht. Das sind nur zwei Wahlen. Entweder gehorchen wir oder wir tun es nicht. Wenn wir sündigen und das erkennen, dann bitten wir entweder um Vergebung oder wir tun es nicht. Wir können sehen, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu studieren, unseren Geist zu erneuern und unsere Gesinnung aufzufrischen. Wir können sehen, warum wir es zu einer Gewohnheit machen müssen. Und dass es ein wesentlicher und wichtiger Teil der Waffenrüstung ist, die Gott uns gibt, um unsere geistlichen Kämpfe auszutragen. Wir müssen mit der Sünde ringen, wie wir in Epheser Kapitel 6, Verse 12 bis 18 gelesen haben oder lesen, indem wir die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen. Ein weiteres wichtiges Mittel, das uns helfen wird, mit der Sünde zu ringen, ist das Gebet. Dies ist etwas, das wir nicht vernachlässigen sollten, weil man es leicht mal vergessen kann, da wir es jeden Tag und in richtiger Weise tun müssen. Müssen wir auch jeden Tag machen, weil wir sündigen auch jeden Tag. Wenn wir wollen, dass Gott uns hört und besonders wenn wir wollen, dass er uns antwortet, dann tun wir gut daran, ihn in richtiger Weise zu bitten. Lesen wir Matthäus Kapitel 7, Vers 7 bis 11. Matthäus Kapitel 7 und Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete. Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch eure Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Herr, euer Vater im Himmel, Gutes geben denen, die ihn bitten? Na, manchmal haben wir auch die Frage, okay, wir beten, aber da kommt keine Antwort. Ja, wir beten nicht nur einmal, aber ab und zu, sondern wir müssen hartnäckig sein und dürfen die Zuversicht nicht verlieren. Auch wenn wir nicht sofort eine Antwort erhalten. Lukas Kapitel 18, Vers 1 bis 8 für diesen Beispiel. Lukas Kapitel 18, angefangen in Vers 1. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zulegt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auf Recht schaffen seinen Auserwählten, die zum ihm Tag und Nacht rufe, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Vers 8, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und dann auch in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14 und 15. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, warum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Schauen wir auf das Beispiel von Elia, der nicht aufgegeben hat, in Jakobus Kapitel 5, Vers 17 und 18. Jakobus Kapitel 5 und Vers 17. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass er nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Da hat er oft gebeten für Regen. Und 3 Jahre später kam es. Das Gebet ist unverzichtbar, um uns zu helfen, die Sünde zu überwinden. Selbstverständlich wollen wir immer das Richtige tun, aber oftmals fehlt uns die Kraft und der Wille, um es zu schaffen. Und es ist auch ein Wille, das zu tun, das Richtige zu tun. Beachten Sie, was Christus in Matthäus Kapitel 26, Vers 41 sagt. Matthäus Kapitel 26, Vers 41. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wir alle hier sind immer noch Fleisch. Unsere gebrechlichen menschlichen Körper sind schwach, weshalb es uns unmöglich ist, alleine ohne Gottes Hilfe zu bestehen. Und deswegen müssen wir weiter streben, weiter anklopfen und weiter bitten. Und er wird uns die Kraft geben, die wir benötigen. Und es gibt noch einen weiteren Weg, der uns hilft, die Sünde zu überwinden. Und das ist die Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Da sie ebenfalls durch Prüfungen gehen, genauso wie wir. Wir gehen alle durch dieselbe Prüfungen. Was können andere Leute da in die Welt sind, was können die denn da machen? Wir verstehen es nicht, wie wir leben. Wir sind nicht allein, niemand ist vollkommen. Wir brauchen einander. Und wenn wir meinen, dass wir anderen aufgrund unserer Probleme oder was immer es sein mag, nichts Gutes tun können, dann machen wir uns selbst etwas vor. Denn das ist nicht der christliche Lebensweg und mit Sicherheit nicht das, was Christus uns ermahnt zu tun in Hebräer Kapitel 10, in Vers 24 und 25. Hebräer Kapitel 10, und in Vers 24. Und lass uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Und dann jetzt die letzte Stelle in Jakobus, Kapitel 5 und Vers 13 bis 16. Jakobus, Kapitel 5 und Vers 13. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Vers 16, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Letztendlich werden wir im Ringen mit Sünde siegreich sein. Wir können gewinnen, die Sünde überwinden und auch Satan besiegen. Gott hat sie und mich berufen, weil er etwas in uns gesehen hat. Er hat eine Bestimmung in uns gesehen. Er hat gesehen, dass wir stark genug sind, dass wir überwinden und bis zum Ende durchhalten können. Und er formt uns auf diesem Weg hin zur Vollkommenheit. Er hat uns nicht zum Scheitern berufen. Er hat uns versprochen, dass wenn wir ihm gehorchen, und seinen Lebensweg gehen, indem wir die Hilfsmittel und das Verständnis anwenden, welches uns anhand vieler Beispiele in diesem Buch gegeben wurde, er sicherstellen wird, dass wir durchhalten und ein Teil seiner Familie sein werden.